Glaubst du, dass er ein Gott von Wunder ist? Glaubst du es wirklich? Ich meine, wir wissen, dass Gott Wunder tun kann, oder? Ich hoffe, dass jeder Christ zumindest davon überzeugt ist, dass er es schon getan hat. Aber glauben wir wirklich, dass, oder glaubst du wirklich, dass er in deinem Leben Wunder tun kann und will? Glaubst du das? Hoch hinein in dein Herz, weil oft kommen wir drauf, ja, wir trauen es ihm schon zu. Aber so richtig glauben, dass er für mich was tut, fällt uns manchmal schwer. Aber Gott muss noch gewaltige Wunder tun. Muss ich die Uhr einschalten. Warum muss Gott noch gewaltige Wunder tun? Brauchen wir sie überhaupt noch? Wer glaubt, dass wir Wunder brauchen? 1, 2, 3, okay. Wenn die Bibel wahr ist, und das bin ich zutiefst überzeugt, dann sehen wir, dass noch vieles, vieles geschehen muss, bevor unser Herr wiederkommt. Dann wissen wir, dass vieles in der Bibel drinsteht, was noch nicht in diesem Ausmaß da ist, wie wir es im Wort Gottes lesen. Wir lesen im Wort Gottes, dass dieser Spätregen, also die Zeit, die noch kommt, herrlicher sein wird als die Zeit, die schon vergangen ist. Die Bibel sagt, der neue Tempel wird herrlicher sein wie der alte Tempel. Die Bibel sagt, dass schlussendlich sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird. Gut, das wird dann stattfinden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber schon bis dorthin tut Gott Dinge. Nordkorea ist ein erstaunliches Beispiel, was Gott tun kann in kurzer Zeit. Ich meine, vor einem Monat haben sie noch Raketen abgefeuert und mit dem Atomkrieg gedroht und jetzt wollen sie Korea zu einer atomwaffenfreien Zone machen. Das ist aus Nordkorea gekommen, nicht aus Südkorea. Gut, Gott kennt die Herzen und er weiß, wie er da mit diesen Dingen umgehen soll. Aber wir brauchen Wunder. Wir brauchen eine Ausgießung des Heiligen Geistes auch in unserem Land. Diese Initiativen sind super und toll, auch jetzt in Bezug auf Ehe, und die sind ganz, ganz wichtig, dass wir auch die menschlichen, die politischen Kanäle nutzen und nicht nur einfach denken, ja Gott wird sich schon darum kümmern, weil du und ich, wir sind diejenigen, die Verantwortung haben für die Verwaltung von dem Ort, von dem Stadt, von dem Land, wo wir leben. Natürlich in Zusammenarbeit mit Gott. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht zufrieden, wenn das jetzt durchgeht. Hey, ich will, dass wir in unserem Land wieder dorthin kommen, wo der Großteil der Menschen sagt, wir wollen nach den christlichen Prinzipien leben. Ich will, dass wir wieder dorthin kommen in einem Land, wo du durch die Stadt gehst und wo es normal ist, dass für Leute gebetet wird. Ich will, dass wir in einem Land leben, wo in der Schule wieder gelehrt wird, hey, es gibt nicht nur Evolution, Theorie, sondern es gibt auch eine Schöpfungstheorie. Und das wird gleichwertig nebeneinander gelehrt und nicht so getan, als ob das eine wissenschaftlich wäre und das andere Humbug. Das sind beides Theorien. Ich will in einem Land leben, wo es wieder normal ist, wenn du im Bus sitzt, dass da Leute drin sitzen, die ihre Bibel lesen. Ich will in einem Land leben, wo du nicht schräg angeschaut wirst, wenn du zu jemandem hingehst und fragst, darf ich für dich beten, sondern wo die Leute sagen, und sie sind offen, versteht's mich nicht falsch, probier's aus. Wenn du Leute fragst, darf ich für die beten, bin ich überzeugt, dass viele Ja sagen, wenn sie mit einem Problem konfrontiert sind. Wir wollen Gottes Kraft wieder neu in unserem Land sehen, oder? Wir wollen seine Herrlichkeit, seine Vollmacht wieder neu sehen in unserem Land, damit dieses Tirol einmal ein echtes heiliges Land ist. Weil der Geist Gottes da ist und weil er Mächtiges tut. Und er hat es versprochen. Cindy Jacobs hat 2002, wo wir mit ihr diese Konferenz in Völs gehabt haben, gesagt, dass Gott Österreich zum Erstaunen Europas machen wird. Glaubst du das? Zum Erstaunen Europas heißt für mich, hey, da muss ja gewaltig was passieren, oder? Und das Erstaunen wird nicht zustande kommen, weil sie sagen, der Tourismusverband hat so was Schönes gemacht. Und der Speck und der Kas ist so wunderbar in Tirol. Sondern muss irgendwas passieren, dass die Welt sagt, was ist denn da los? Und das kann nur Gott tun. Und es wird damit zu tun haben, dass die Kraft Gottes sichtbar wird, in einem Ausmaß, dass wir daneben stehen und staunen. Und wir sagen, wow, Herr, wir haben es nicht verdient, aber toll, dass du das machst mit unserem Land. Amen. Weil es ist sein Herz, das will er. Und ich bin überzeugt, er wird es tun. Und ich komme langsam zur Predigt. Wir reden heute miteinander auch über ein Thema, das ein Wunder braucht. Ich möchte heute mit euch über den 1. Korinther 12 reden. Und der 1. Korinther 12, da spricht der Paulus über den Leib Christi, über die Christen. Und das lesen wir jetzt miteinander, wenn ich es in der Bibel finde. Korintherbrief ist im Neuen Testament, nur zur Information. Es geht ganz einfach, sich zu merken. Zuerst kommen die Evangelien, dann kommt die Apostelgeschichte und dann kommt Rokoko, Gallefil, Koltete, Tim, Philemon und Hebräer. Okay, habt ihr euch gemerkt? Die kommen dann auch dann. Die Paulusbriefe. Hebräer, weiß man nicht genau, was der Paulus ist. Rokoko, Römer, Korinther, Rokoko, Gallefil, Galater, Epheser, Philippa, okay, und den Rest könnt ihr euch dann selber, sonst komme ich mit meiner Zeit nicht herum. Wir lesen im 1. Korinther, Kapitel 12. Merkt ihr, dass heute einfach so eine Gegenwart Gottes da ist? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war vom letzten Pfingstgottesdienst enttäuscht. Wir haben ja letzte Woche Pfingsten gefeiert. Ich habe wirklich gehofft, dass so echte Post abgeht bei uns und dass der Heilige Geist sich zeigt und der Heilige Geist Durchbrüche schenkt. Und dann haben wir eine gute Predigt gehabt, einen netten Lobpreis. Aber nicht das, was ich denke, was Gott tun kann und tun möchte. Und darum haben wir heute auch vor dem Gottesdienst gebetet, dass wirklich der Heilige Geist sich manifestiert. Und ich denke, das ist auch das. Manchmal verstehen wir nicht, warum es nicht da passiert, wo wir uns vorstellen. Aber wenn wir dranbleiben, dann geschieht es und dann tut Gott Dinge. Und ja, wir brauchen ihn sowieso in jedem Gottesdienst und er muss sich hier jeden Gottesdienst neu ausgießen. Und darum bin ich echt dankbar für das, was er heute vorhat, heute tut, schon getan hat und noch tun wird. Weil Gott ist ein guter Gott und er ist fähig. Halleluja, Herr Jesus. Im 1. Korinther 12, da spricht der Paulus in Vers 7, er spricht am Anfang über die Gaben, die Gott gegeben hat. Und in Vers 7 heißt, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Hast du das gehört? Wer hat eine Gabe? Wer hat eine Gabe?
Ich.
Jeder. Wer ist jeder? Wer ist alle? Du und ich. Und du und du und du und du und du. Die Bibel sagt, Gott hat dir eine Gabe gegeben. Und ich denke, du kannst auch mehrere Gaben haben. Weil Gott ist nicht knausrig. Wenn du ihn um was bittest, gibt er dir, sagt das Wort Gottes ganz klipp und klar. Und ich glaube, dass Gott dir sogar mehrere Gaben gegeben hat. Und es ist doch toll, dass du Gaben hast, oder? Jetzt kannst du vor dem Spiegel stehen und Hokuspokus machen. Ja. Für wen ist diese Gabe da?
Für die Gemeinde.
Für dich? Du sollst sie auch genießen, das ist überhaupt keine Frage. Aber für wen ist sie da? Habt ihr zugehört, was ich gelesen habe? Schon ein paar Mal gesagt worden, aber so ganz verhalten. Diese Gaben sind für die Gemeinde da. Diese Gaben, die Gott uns gibt, sind nicht für dich. Nicht, damit du da vorne stehen kannst und doch einmal prophetisch was weitergeben kannst, sondern sie sind dazu da, damit jeder Einzelne von uns gestärkt wird, auferbaut wird, geheilt wird, Durchbrüche erlebt, was auch immer, gedient wird, ermutigt wird, Hilfe gegeben wird, finanziell unterstützt wird, egal was es ist, was Gott dir gegeben hat. Diese Gabe ist dazu da, damit andere davon profitieren und du bist dabei gesegnet, wenn andere profitieren. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, geben ist seliger wie nehmen. Und das Tolle ist, wenn wir unsere Gaben geben und weitergeben, dann nehmen sie zu, sie werden mehr. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen, bezieht sich nicht nur in dem Kontext auf Finanzen, sondern mit allem, was du gibst. Dann multipliziert Gott es. Und dann lesen wir weiter. Und das ist eigentlich, über das ich heute mit euch reden möchte. Im Vers 12, da spricht der Paulus in einem Beispiel, das er auf Christus und die Gemeinde bezieht, uns als Gemeinde bezieht. Da heißt, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei. Bist du Sklave? Gibt auch gewisse Abhängigkeiten, wo man Sklave von gewissen Dingen ist. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Dann reißt du im Bett, wenn du morgen aufwachst und du schaust deine Frau an und schreibst so ein Riesenauge, das dir anstarrt. Alles andere ist weg. Das klingt fast schon wie Horrorfilm. Wo waren wir? Stell dir vor, der ganze Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Teil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer. Danke, dass du angezogen in den Gottesdienst gekommen bist. Während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Und auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als Teil dazu. Es braucht ein Wunder. Also wenn Gott uns als Gemeinde und auch den Leib Christi vergleicht oder gleichsetzt mit einem Körper, dann braucht es ein Wunder. Wenn wir als Gemeinde so zusammenwirken sollen oder als Leib Christi wie der Körper, dann braucht es ein Wunder, oder? Es braucht alle Teile. Stell dir mal vor, es ist Samstagnachmittag, die Uhr geht auf 3 Uhr zu, du sitzt gemütlich im Sofa, und denkst, au, jetzt ist Zeit zum Gottesdienst und du stehst auf und dein Hintern bleibt sitzen. Leider passiert das öfters. dass mancher seinen Hintern nicht hochkriegt. Aber eigentlich sollte der Hintern mit allen anderen Gliedern mitgehen und nicht umgekehrt alle Glieder sitzen bleiben, wenn es Zeit ist, zum Gottesdienst gehen. Stell dir mal, kannst du dir mal bildlich vorstellen? Du schaust nach vorne, aber wenn ich jetzt so hineinschaue und denke, da sitzen Leute ohne Kopf, da sitzt einer, da ist der Fuß zu Hause geblieben, zwei sind da, da sind die Augen noch am Fernsehen schauen zu Hause. Weißt du, wie das ausschauen würde da bei uns? Ich glaube, wir hätten einen Haufen neue Gottesdienstbesucher. Weil das würde sich jeder anschauen wollen, wenn es sowas geben würde. Also es kommt uns völlig absurd vor, wenn wir das so mit dem Körper vergleichen, oder? Es kommt uns völlig... Kein Mensch denkt so irgendwie. Ich habe letzte Woche eine, keine Ahnung was das war, auf einmal so in der Hüfte, ich weiß nicht woher und warum und wieso, auf alle Fälle auf einmal so ein Ziehen und einen Schmerz bekommen, dass ich den Fuß nicht mehr hochheben konnte. Ich habe mir gewusst, das ist ein Muskelkater oder was ist das? Du probier mal so Socken anzuziehen. Hast du schon mal probiert? Wenn du dich nicht so runterbücken kannst, dann musst du den Fuß nehmen und dann so auf den Stuhl stellen und dann Socken und dann so versuchen, so rüber zu ziehen und irgendwie beim Auto einsteigen. Weißt du, es geht so einfach. Aber wenn irgendein Teil nicht mitspielt, wird das auf einmal kompliziert. Du setzt dich rein, gibst den einen Fuß rein und der andere... Okay. Wenn ein Körperteil nicht mitspielt, dann ist nicht nur dieses Körperteil in Mitleidenschaft gezogen, dann müssen andere Körperteile das tun, was eigentlich dieses Körperteil tun sollte und können nicht mehr das tun, was sie vielleicht sonst tun sollten. Versuch so mal mit ins Auto einzusteigen, du hast beide Hände voll. Es funktioniert nicht. Wir brauchen einander und wir brauchen es, dass jeder Teil seine Aufgabe erfüllt. Jeder von uns weiß, wie katastrophal das ist, wenn ein Teil des Körpers nicht mitspielt. Und da wird es ganz real. Wenn ein Körperteil leidet, leidet alles andere mit, oder? Schon mal Kopfweh gehabt, so richtig? Da sagt nicht nachher der Bauch, mal Gott sei Dank geht's mir gut. Tut mir echt furchtbar leid für dich, Kopf, aber geht mir nichts an. Bin froh, dass ich gesund bin. Oder der Fuß so ganz gemütlich auf dem Kanapé sich reckt und streckt und sagt, boah, das muss schon schlimm sein, wenn man so Kopfweh hat. Grauselig. Oh, komm, ich bete für dich. Nein, du spürst es überall. Alles in dir spürt's. Alles an dir leidet mit, nicht nur ein Teil. Du bist lahmgelegt von oben bis unten, wenn ein Teil nicht funktioniert. Und genau das sagt der Paulus über den Leib Christi. Er sagt, wenn wir nicht bereit sind, unseren Platz einzunehmen, wenn wir nicht zusammen funktionieren, wenn wir miteinander im Streit sind, wenn ein Teil beleidigt ist, weil das andere was Tolleres macht wie ich, wenn das Auge sagt, ich wäre so gern Ohr, aber ich höre nichts. Jetzt mache ich die Augen zu, ich mache nicht mehr mit. Ohr, kannst du schauen, ich. Es wird nicht funktionieren. Der Paulus redet davon, dass die Basis von dieser Einheit, diese Basis von dem, wie wir miteinander so funktionieren können, der Heilige Geist ist. Bin ich auch sehr froh und dankbar, dass er das macht, weil ich würde mich da ziemlich überfordert fühlen, in diese Einheit zu irgendwie zu produzieren. Im Vers 13 heißt es, dass wir ein Geist sind. Bin ich froh, wenn ich mein iPad wieder habe. Einige von aber wir alle haben denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Wir haben einen Geist, der ist die Basis, der Geist Gottes. Das wird ein Wunder sein von dieser Endzeit auch. Von der Zurüstung der Braut Christi. Weil die Braut Christi auf einmal in eine Einheit hineinkommen wird, die menschlich gesehen unmöglich ist. Das wird ein Wunder sein. Darum sagt die Bibel im Johannes im Kapitel 17, dass die Welt den Messias erkennen wird aufgrund der Einheit, die wir haben untereinander. Weil die Welt sagen wird, das ist unmöglich, das bringt kein Mensch zusammen, die sind so verschieden, wie können die so eins sein miteinander? Das wird ein Wunder sein, das der Geist Gottes bewirkt, in dir bewirkt und in uns bewirkt. Paulus sagt im Philipper 2,13, dass Gott uns diesen Wunsch gibt, das zu tun, was Gott am Herzen liegt. Aber nicht nur dieser Wunsch, sondern er gibt uns auch die Kraft dazu, das Vermögen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Was haben wir für einen genialen Gott? Nicht nur, dass wir uns danach sehnen, sondern er sagt, ich tue es auch in euch. Ich gebe euch die Kraft. Glaubt mir, vertraut mir und ihr werdet sehen, wie ich diese Dinge in dir bewirke. Oder in euch bewirke. Der Paulus sagt im Hebräer 10, 22 und 25, dass wir die Versammlung nicht versäumen sollen. Er sagt, achtet darauf, dass ihr eure Versammlungen, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es einige tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, dass da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Der Paulus sagt, wir brauchen das Miteinander, wir brauchen die Gemeinschaft. Und lass mir jetzt mal einfach sehr, sehr klar sein. Wenn du dich mit 5 Leuten ab und zu triffst, dann ist das nicht die Gemeinschaft, von der Gott da redet. Er redet von der Gemeinschaft des Leibes Christi. Und die Gemeinschaft des Leibes Christi ist gebunden an Gemeinde. Seit 2000 Jahren baut Jesus Christus durch seine Gemeinde. Und er wird es auch in Zukunft tun. Er hat sich entschieden, dass es durch die Gemeinde macht. Die anderen Dinge können tolle Ergänzungen sein. Keine Frage. Es ist eine tolle Ergänzung, wenn ich ab und zu im Fernsehen den weltbesten Prediger anschauen kann. Der 10-mal so gut predigt wie ich. Das ist ein Segen. Aber wenn das dein Gemeindeersatz ist, dann bist du auf einem gefährlichen Weg. Das ist nicht so geplant von Gott und es funktioniert nicht. Und da machen manche Leute wirklich den Fehler, dass sie so irgendwelche Grüppchen bilden und das als Gemeindeersatz nehmen. Das mag teilweise notwendig sein, dort wo es noch nichts gibt und ähnliche Dinge. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, aber es ist Ergänzung zu dem, was Gott vorhat. Gemeinde ist dazu da, dass du in der Gemeinde wächst und herausgefordert wirst, und umgestaltet wirst in das, was Gott vorbereitet hat. Darum hat er so verschiedene Leute zusammengesetzt, die sich auch aneinander reiben. Und da kommen wir noch kurz drauf zu reden dann. Er hat es nicht nur 2000 Jahre gemacht, er hat es auch die 2500 Jahre davor gemacht. Da war es das Volk Israel, durch die Gott gewirkt hat, oder durch das Gott gewirkt hat. Gott hat immer durch sein Volk gewirkt. Und in dem auch durch den Einzelnen. Im Neuen Testament redet die Bibel 4-mal davon, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Von diesen 4-mal redet sie 3-mal davon, dass die Gemeinde, dass wir als Gemeinschaft der Tempel des Heiligen Geistes ist und nur 1-mal davon, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist. Aber unser individualistisches Denken im Westen fokussiert sich teilweise dann nur auf einen Bereich. Und ich glaube, das ist ungesund. Die Gemeinde ist nicht perfekt, versteht mich nicht falsch, aber sie ist lebensnotwendig und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Gemeinde brauchen. In aller Schwachheit. Hey, manche Samstage, da würde ich auch lieber gern zu Hause bleiben. Kannst du mir glauben? Ich gehe nicht jedes Mal voller Begeisterung und kann schier erwarten, bis ich endlich bei der Tür draußen bin, zum in die Gemeinde gehen. Ich muss mich manchmal auch überwinden. Ich habe den großen Vorteil, dass ich meistens predige, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich habe gar nicht die Chance zu überlegen, gehe ich oder gehe ich nicht. Aber auch wir alle kämpfen mit diesen Dingen. Und es ist wichtig, dass wir uns mit dem eins machen, was Gott sagt. So lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Weil es geht was verloren, wenn Leute nicht da sind. Und versteht mich nicht falsch, es ist keine, doch es ist eine Predigt, die einfach auch herausfordern soll. Es geht nicht darum, Menschen zu verdammen oder ähnliche Dinge, aber es geht darum, die Wahrheiten Gottes anzuschauen. Das war ein Problem letzten Pfingsten. Weißt du, wenn du um 4 Uhr da sitzt, mit 5 Leuten oder mit 10 Leuten, dann ist es was anderes im Geist, als wie wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Es macht einen Unterschied. Heute waren von Anfang an eine Menge Leute da und du spürst eine andere Atmosphäre, weil wir im Geist eins sind und weil es spürbar ist, wenn jemand fehlt. Es ist spürbar. Damit sage ich nicht, dass du nicht einmal auch zu Hause sein musst oder versteht es mich nicht falsch. Aber wir brauchen einander. Es entsteht eine Salbung, wenn wir gemeinsam vor Gott kommen, wenn wir im Geist eins sind, die ist anders, als wie wenn dann so während den nächsten 20 Minuten Lobpreis jeder so langsam reintröpfelt. Dieses Lobpreiswunder. Das heißt, kennst du das Lobpreiswunder? Das heißt, du stehst da und machst den Lobpreis und der Lobpreis ist fertig und du denkst, du sagst, wow, wo kommen all die Leute her? Die waren am Anfang noch nicht da. Lasst uns da auch treu sein mit diesen Dingen und gottgemäß mit diesen Sachen leben. Es macht einen Unterschied. Selbst wenn dich niemand anspricht, selbst wenn dich vielleicht 2 Wochen niemand anruft, aber trotzdem ist es spürbar, wenn du nicht da bist. Es ist auch das andere möglich. Es ist auch möglich, im Geist da zu sein, weil ich jetzt unterwegs bin oder irgendwo anders sein muss. Der Paulus sagt im Korintherbrief, das war so eine kritische Situation in einer Gemeinde, wo es um Zurechtweisung und Korrektur gegangen ist. Und da sagt der Paulus, ich bin im Geist anwesend bei euch, wenn ihr zusammenkommt und euch versammelt. Das darfst du auch in Anspruch nehmen, wenn du jetzt nicht da sein kannst oder woanders bist, dass du im Geist trotzdem dabei bist. Und trotzdem mit partizipierst an dem, was der Geist Gottes tut. Er spricht in Vers 14 bis 17 von diesem Körper und dass jeder von diesem Körper ein wichtiger Teil ist. Ich habe es schon ein bisschen ausgeführt, oder? Verständlich? Ohne Fuß läuft sie schlecht. Wenn ein Teil nicht mitmacht, wenn irgendwas nicht funktioniert im Körper, dann leidet der ganze Körper drunter, weil jeder Teil wichtig ist. Ohne dich geht's nicht. Lass dir nicht vom Feind der Dinge einreden, es braucht dich nicht, du hast eh nichts beizutragen, für was bist du da? Das sind Lügen des Feindes, du bist wichtig. Und wenn du beginnst noch mit deinen Gaben zu dienen, dann bist du ein Segen. Und dann kann Gott in dir und durch dich in einem neuen Ausmaß wirken. Ich glaube, dass wir Gott so viel mehr erleben würden, wenn wir mehr Mut hätten, einfach in unseren Gaben zu dienen und zu leben. Und ich möchte dich wirklich herausfordern, dass du Mut hast, auch aus dem Boot zu steigen, einmal Dinge auszuprobieren, einmal den Mut hast, auch auf die Schnauze zu fallen. Das hat einmal irgendeiner gesagt, die Spinner des Herrn, die weben die schönsten Teppiche. Ja, sollen sie dich doch als Spinner bezeichnen manchmal. Aber was, wenn 3 Leute geheilt werden? Dann können sie mich gerne einen Spinner nennen, wenn da 3 Krebskranke auf einmal die Ärzte nichts mehr feststellen. Da bin ich gerne ein Spinner. Da bin ich gerne ein religiöser Fanatiker, egal wie sie mich nennen. Wenn Gott da die Dinge in die Hand nimmt und da hineinwirkt. Gemeinde ist Familie. Es geht nicht in erster Linie darum, was ist für mich drin. Verstehst du? Wir dürfen nicht die Gemeinde beurteilen nach dem, was habe ich heute mitgenommen, wie sehr bin ich gewachsen, wie sehr kümmert man sich um mich. Das ist geschäftliches Denken. Im Geschäft denkst du, okay, ich bringe meine Leistung und dafür will ich die Bezahlung und wenn das nicht passt, dann gehe ich. Aber Familie funktioniert anders. Ich habe mir zu Hause nie gedacht, ich gehe. Die haben mich heute nicht gut behandelt, jetzt gehe ich. Ich komme nie wieder. Familie tickt anders, Familie funktioniert anders. Da bist du dabei, weil du da hineingeboren wirst. Der René Descartes hat einmal gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Glaubst du das? Schau mal in den Spiegel. Du bist nicht die Summe von Nase, Ohren, Augen, zwei Händen und Beckenboden. Du bist mehr. Da ist mehr da, wenn alles zusammenkommt. Wenn wir zusammenkommen als Leib Christi, dann ist auch mehr da. Dann ist eine Autorität da, um Dinge zu beeinflussen. Und ich glaube, wir haben das gesehen an Nordkorea, weil da der Leib Christi zusammengekommen ist und gebetet hat. Und Gott eine Autorität freigesetzt hat, das Gleiche will er in unserem Land. Diese Autorität freizusetzen. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Es ist keine Addition, es ist Multiplikation. Wo immer der Leib Christi zusammenkommt, multiplizieren sich die Dinge und werden nicht einfach nur zusammengezählt. Da wird neue Kraft und Power freigesetzt. Dein Platz, deine Gaben sind wichtig. Lies selber noch da Vers 18, Vers 28. Gott hat dich berufen und hat dich wohin gestellt. Und es ist wichtig, dass du deinen Platz einnimmst. Das Auge kann nicht sagen, ich wäre doch so gern Ohr. Aber das ist oft unser Problem, das wir haben. Wir vergleichen uns mit anderen und kommen dann drauf und denken, das, was der andere hat, das wäre ja so viel schöner. Und wenn du das zu viel machst, dann verlierst du aus den Augen, was Gott dir gegeben hat. Was deine Gabe ist. Du hast nur eine Aufgabe, du hast eine Chance, von Gott gesegnet zu sein und in diese Ernte freigesetzt zu werden, die er vorbereitet hat, in diese Multiplikation hineinzukommen. Und das ist das, wenn du das, was Gott dir gegeben hast, nimmst, treu bist damit und es weitergibst, dann beginnt Multiplikation. Diese 20.000 Leute mit Frauen und Kindern sind satt geworden, weil einer seine zwei Fische und fünf Brote geteilt hat. Und gegeben hat. Und Gott ist ein Gott von Multiplikation, egal ob die Gabe vielleicht so klein ist und versteckt und nicht so öffentlich sichtbar oder da vorne mit Mikrofon in der Hand und jeder sieht's. Gott sieht es nicht so, wie wir das sehen. Gott sieht jeden Einzelnen von uns und er kann durch jeden Einzelnen und jede einzelne Gabe wirken. Mein so ein Körper schaut doch ganz anders aus wie so einer, oder? Wo die Einzelteile herumliegen. Lass uns da auch wieder neu uns bewusst zu sein, Gott hat dir was Gutes gegeben. Nimm das Gute, was er hat, tu was damit und er beginnt es zu multiplizieren. Es ist für jeden Einzelnen, es ist für dich ganz persönlich eine große Ernte da. Weil das ist Gottes Herz, das ist Gottes Prinzip, das ist das, was er tun will. Und das ist auch das, was wir bestaunen bei Leuten, die genau das tun. Und dann erfolgreich sind, weil sie mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, was tun. Manchmal sogar, ohne dass sie wirklich gläubig sind. Es gibt zwei Fehler, die wir machen können dabei. Der eine Fehler ist, dass ich stolz werde auf meine Gabe und denke, dass meine Gabe besser ist, wie das, was andere haben. Dann widerstehe ich Gott und du wirst sehen, wie der Widerstand kommt und Dinge nicht mehr funktionieren. Ein jeder achte auch nicht nur auf seines, sondern auch auf das des anderen, Philipper 2, und achte den anderen höher wie sich selber. Der zweite Fehler, und ich glaube, mit dem kämpfen wir manchmal öfters, ist der, dass wir denken, was ist das schon, was ich habe? Minderwertigkeit, zu glauben, na, das ist eh nicht viel, das ist eh nicht wirklich irgendwas, wo man groß brauchen kann, da tue ich lieber nichts. Das ist genauso stolz, liebe Leute. Wenn ich nicht das tue, was Gott sagt, dass ich tun soll, weil ich denke, ich bin nicht würdig oder ich kann es nicht oder ich bin zu schwach oder ähnliches, dann bist du außerhalb vom Willen Gottes. Du stellst dich gegen Gott. Und darum ist es auch so wichtig, diese Minderwertigkeit abzulegen und loszulassen und einfach das zu tun, was Gott sagt. Jeder hat eine Gabe, haben wir vorher schon miteinander angeschaut. Ich habe vor kurzem so eine tolle Predigt gehört. Ich wollte sie eigentlich laufen lassen, aber ich habe sie nur auf Englisch gefunden, von Benner Lipschick. Der hat gepredigt über Church is family, not business. Und er hat da viele tolle Beispiele drin. Er hat ein Beispiel, das hat mich echt angesprochen. Er hat gesagt, als er geheiratet hat, sie waren immer so eine kleine Familie, die immer nur so mit Bruder und Schwester Weihnachten gefeiert hat. Und dann hat er geheiratet und die Familie von seiner Frau, das war immer so, zu Weihnachten sind 50 bis 100 Leute da, weil die kommen alle und so weiter. Und er ist dorthin gekommen, das Erste, was er in die Hand gedruckt hat, war so ein Kartoffelschäler und ein Sack Kartoffeln, wo es geheißen hat, so, bitte Kartoffel schälen. Seit 20 Jahren schält er Weihnachten Kartoffeln dort. Er ist Pastor, sagt er. Er hat Bücher geschrieben. Er predigt. Aber wenn er dort hinkommt, schält er Kartoffeln. Und er hat kein Problem damit. Weil es Familie ist. Und beim Kartoffelschälen sitzt man zusammen und quatscht miteinander und hat Gemeinschaft. Und er hat gesagt, er hat noch nie in dieser ganzen Zeit so zum Truthahnschneider rübergeschielt. Gesagt, eines Tages arbeite ich mich diese Karriereleiter hoch. Eines Tages werde ich nicht mehr Kartoffeln schälen, sondern ich werde den Truthahn anschneiden. Eines Tages werde ich diese Position innehaben. Gemeinde ist Familie und nicht Business. Wenn wir so in der Gemeinde denken, dann ist es Business-Denken, aber nicht Familie. Es gibt nichts Kleines da in der Gemeinde, was du tun kannst. Jede einzelne Sache ist wichtig und ist Gott wichtig und sieht Gott. Mir fällt immer dieser Reinhard Bonke ein. Ihr kennt den Bonke, oder? Ein Mann, der Millionen Leute zum Herrn geführt hat, der Gott für Riesendinge vertraut hat, ein einfacher Bäcker. Erstaunlich, wie Gott ihn verwendet hat. Toller Mann, wenn ich mich mit Bonke vergleiche. Aber ich denke mir, es könnte theoretisch möglich sein, dass irgendeine alte Omi in irgendeiner Gemeinde einen jungen Mann gesehen hat und angefangen hat, für den zu beten. Und es könnte sein, dass irgendwann diese alte Omi diesen jungen Mann eingeladen hat zu sich nach Hause, ihm ein paar Keksel und Kaffee gegeben hat, mit ihm geredet hat. Und es könnte sein, nachdem diese alte Frau das öfters getan hat, dass dieser junge Mann sich bekehrt hat. Und vielleicht war das der einzige junge Mann, der sich in ihrem ganzen Leben bekehrt hat. Aber vielleicht war es auch der Reinhard Bonke. Wie viele Leben Menschen sind verändert worden, weil vielleicht eine alte Omi hergegangen ist, für einen jungen Menschen gebetet hat, ihn eingeladen hat und Gott durch diesen Menschen gewaltige Dinge tut. Kann sein, muss nicht sein. Aber wir dürfen einfach, die Bibel sagt uns im Sacharja, wir sollen die kleinen Dinge nicht verachten, weil Gott Spezialist ist, aus kleinen Dingen große Dinge zu tun. Und wir dürfen da mitpartizipieren und dabei sein, wenn wir ein Leib sind und das Auge was Tolles sieht, dann ist der ganze Leib. Die Bibel sagt, wenn das Auge Licht ist, ist der ganze Leib Licht. Wenn die Hand irgendwas Gutes tut, dann sagt der Körper nicht, das ist ja meine Hand, die das getan hat, sondern es bist du, der das getan hat. Wir dürfen, wenn wir kleine Dinge tun, mit teilhaben an den großen Sachen, die Gott vielleicht daraus macht. Und wo ich meinen Anteil habe. Wo ich mitwirken kann. Wo ich dabei sein kann. Weil ich bereit bin, diese Dinge so zu tun, wie Gott das haben will. Amen. Lass uns zusammenfassen, ganz kurz, und dann beten wir miteinander. Gemeinde ist Familie und nicht Business. Gottes Geist vereint uns und das ist diese gemeinsame Basis, die wir haben. Es machen nicht wir, sondern es macht Gott in seiner Kraft. Jeder Einzelne, du bist wichtig, damit der Leib Christi gesund und stark sind. Und unsere Unterschiede, zu denen bin ich immer gekommen, sind ein Segen und keine Katastrophe. Gott hat uns unterschiedlich gemacht, damit wir einander ergänzen, damit wir uns auseinandersetzen müssen miteinander, damit wir aneinander lernen. Und wenn solche Konflikte auftreten, hat Gott nur ein Ziel damit, nämlich sie zu heiligen, dich zu verändern, dich zu schleifen und so, dass du eins wirst mit dem anderen. Das gilt auch für die Ehe. Unsere Unterschiedlichkeit ist ein Segen. Lass uns beten miteinander. Lass uns beten. Ja, ich bete einfach. Vater, ich danke dir, dass diese Dinge, die wir gehört haben, in unserem Herzen Veränderung bringen. Herr, ich bete, dass du uns überführst, wenn wir in unserem Herzen Dinge gegen andere Leute haben, speziell auch in unserer Gemeinde oder in unserer Familie, Herr. Herr, überführ du uns durch deine Gnade. Herr, gib uns den Mut und die Kraft, die Dinge wiederherzustellen und anzugehen. Oh, Entschuldigung, vergessen, dass die Kinder auch noch reinkommen. Vater, ich bete, dass du uns ganz neu hilfst, Stolz, aber auch Minderwertigkeit abzulegen. Ich bete jetzt ganz besonders, dass du diesen Geist von Minderwertigkeit aus unserem Leben entfernst im Namen Jesus. Vater, ich danke dir, dass jeder Einzelne neuen Mut hat, das, was du ihm gegeben und geschenkt hast, anzunehmen und mit dem auch was zu tun und das anzuwenden und zu erleben, wie du es segnest und multiplizierst. Herr, ich bete, dass du neue Leute ermutigst, sich teilzumachen und mit der Gabe, die du ihnen gegeben hast, einfach zu dienen. Ob es klein ist, ob es groß ist, ob es verdeckt ist, ob es offen ist, Herr, dass wir uns nicht vergleichen miteinander, sondern das nehmen, was du uns geschenkt hast, dir vertrauen, dass du was Großes machst aus unseren 2 Fischen und 5 Broten und erleben, wie du diese Ernte freisetzt, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, im Jesu Namen. Amen.